Perfekt. Du bist ja auch Profi.
Ach ne, ja, ich war mal ganz gut in diesem ganzen Metier während der Pandemie. Da habe ich das auch wöchentlich gemacht und habe dann festgestellt, dass ich alles vergessen habe. Aber wirklich alles. Also wenn man nicht regelmäßig arbeitet mit Programmen, ist das so. Und ich habe das, ja, aber das würde jetzt zu weit führen.
Behind Board Games. Der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus und Hallo zu einer neuen Folge Behind Board Games. Ich verkneife mir heute mal die Prognose dazu, wann Christian das nächste Mal in einer Folge zu hören ist. Das letzte Mal ist nicht so super gut gealtert, aber heute bin ich natürlich auch nicht allein. Ich habe mir einen Gast eingeladen und jetzt kommt ein Wild Guest, der schneller auf seine E-Mails antwortet, als Lucky Luke schießen kann. Ich weiß, dass der Vergleich ein bisschen hinkt, aber ich war überrascht, wie schnell du auf E-Mails antwortest. Hallo Uli.
Ja, hallo. Vielen Dank. Freue mich, hier zu sein. Und das ist allerdings auch so ein bisschen Glückssache. Es ist natürlich gerade, wenn man Tage hat, an denen man viel am Rechner arbeitet, dann antworte ich normalerweise schnell. Aber es kann mal sein, dass ich halt nicht greifbar bin. Und dann kann es auch mal deutlich länger dauern.
Wer diese liebliche Stimme noch nicht erkannt hat, das ist Uli Blennemann, der Gründer und Inhaber von Spielworks, den ich heute ganz herzlich begrüßen darf.
Ja, danke nochmal. Lieblich weiß ich nun nicht, aber ja, Dankeschön nochmal.
Gerne, gerne. So, wir wollen heute ein bisschen über deinen Verlag reden. Ich sag deinen, weil mir nicht bekannt wäre, dass du mittlerweile mehr als ein Ein-Mann-Unternehmen bist, aber das darfst du gerne gleich anführen.
Nö, das ist so. Tatsächlich, aber es sind natürlich sehr viele Freelancer, die im Hintergrund arbeiten und sonst wäre es natürlich auch gar nicht möglich. Also die sind sicherlich in der Summe zumindest wesentlich wichtiger als ich.
Gut. Ich bin der Meinung, du bist die Stimme dieses Verlages. Wenn du hast ja einen eigenen Podcast, beziehungsweise bist regelmäßig zu Gast in Podcasts. Deswegen sind wir ganz großer Dinge, dass wir das hier heute richtig gut über die Bühne kriegen und ich dich ein paar Sachen fragen werde. Ich fange mal ganz, ganz smooth an. Die Frage wirst du wahrscheinlich schon 1000 Mal beantwortet haben. Spielworks gibt es jetzt seit 2010. Gab es einen besonderen Grund, warum du damals gesagt hast, oh ja, jetzt möchte ich gern einen Verlag gründen? Oder war das einfach, naja, wie soll man sagen, so eine Schnapsidee bei einem Gläschen Bier in einer Kneipe im Dorf?
Nee, sowas nicht. Also nicht Letzteres. Tatsächlich wollte ich wieder was Eigenes machen. Also ich habe 1993 schon mal einen Spieleverlag gegründet, den ich dann Anfang 1999 in die USA verkauft habe. Und dann habe ich eigentlich für andere Verlage in der Zwischenzeit gearbeitet. Und ich wollte aber unbedingt die Spiele umsetzen, die mir persönlich gefallen, weil das eines der wenigen Vorteile vom Kleinverlag ist, dass man die Sachen machen kann, auch da mit Einschränkungen, die man mag. Also das war der Grund.
Und wenn wir jetzt mal zurückgucken auf diese Anfänge, also ich war 2010... 17. Ich kann mich nicht mehr so super gut dran erinnern, was 2010 alles so los war. Aber wie war denn die Brettspiellandschaft zu dem Zeitpunkt? Also du sagst ja selbst oder Spielworks sagt ja selbst als Statement quasi, ihr seid Spiele für Gourmets, ihr wollt euch dem widersetzen, dass Spiele klein sind, dass sie kompakt sind, dass sie wenig Tiefe bieten. Wie war das denn 2010? Gab es da einen Bedarf oder ich habe mal nachgeschaut, 2010, Spiel des Jahres war Dixit?
Ja, was ein gutes Spiel ist natürlich außer Frage. Nur ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass kleine Spiele keine Spieltiefe haben können. Das ist ja eigentlich sogar die Kunst. Je kleiner ein Spiel ist und wenn es dann doch Spieltiefe erreicht mit wenig Material, wenig Regeln, dann ist das natürlich die allergrößte Kunst, die man schaffen kann. Aber ich wollte wirklich Spiele machen, die ich toll fand und finde. Und die Spielelandschaft war sicherlich eine ganz andere 2010. Wesentlich kompakter, wesentlich weniger Spieler, natürlich auch wesentlich weniger Spielerinnen, die unterwegs waren. Aber ich bin ja auch eigentlich von Haus aus Wargamer. Das ist meine absolute Leidenschaft. Und 2010 war in diesem Genre in Deutschland praktisch gar nichts. Und ich hatte dann die Idee, mit Spielworks Spiele zu lokalisieren, also US-Wargames zu lokalisieren. Das war eigentlich so der Startpunkt von Spielworks. Das hat sich dann im Laufe der Zeit stark verändert. Aber ja, heutzutage ist die Spielelandschaft halt wesentlich größer und auch wesentlich unübersichtlicher.
Aber da mal eine kleine Zwischenfrage. Wargames in Deutschland funktionieren ja nicht besonders gut. Also es ist mein Eindruck. Also so, was die meiste Spielerschaft angeht, das ist eher so ein ja, US-amerikanisches Ding vielleicht auch. Wie war das denn am Anfang? Also du hast gesagt, du hast angefangen zu lokalisieren. War das schon erfolgreich? Waren das schwierige Zeiten, als du noch Wargames machen wolltest?
Ja, das war natürlich nicht einfach. Amann ist ein neuer Verlag, also den Namen kennt keiner und man richtet sich natürlich an eine sehr kleine Nische von Spielerinnen. Und das hat man dann natürlich auch am Anfang gemerkt. Aber man hatte natürlich den Vorteil, dass es praktisch in Deutschland niemand anderes gemacht hat. Inzwischen ist es schon ein bisschen anders. Also auch gerade so Spiele wie Twilight Struggle, die dann auf Nummer 1 bei BGG waren, die haben natürlich, oder jetzt die Coin-Serie seit rund 10 Jahren von GMT, die haben immer mehr Spieler eigentlich auch in diese wunderbare Nische gezogen, sodass auch der Markt in Deutschland, auch natürlich so Spiele wie Memoir 44 von Days of Wonder, die haben da schon eine größere Bekanntheit geschaffen. Es ist nicht mehr so wie 2010, aber klar war, ein Start von einer neuen Firma ist immer holprig.
Wo du es gerade angesprochen hast, dass natürlich ein neuer Verlag, ein neuer Name natürlich auch keinerlei Vorschusslorbeeren hat, egal ob man dich aus den 90ern schon gekannt hat oder nicht. Wofür steht denn, also warum hast du dir den Namen Spielworks ausgedacht? Wofür steht es für dich? Also was verbindest du damit? Weil ich schaue gerade auf das Logo und denke mir so, es hat irgendwas Martialisches von einer Anzeige von irgendeinem technischen Gerät. War das so die Assoziation, die du erzeugen wolltest?
Das ist gar nicht schlecht. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, weil es natürlich schon ein paar Jahre her. Ich glaube, wir haben das 2009 konzipiert. Da war dann der Grafiker, Illustrator Harald Lieske auch stark involviert. Spielen, klar, sollte drin sein. Aber wir wollen ja auch mit Spielen durchaus arbeiten. Wir wollen mit denen auch was erzielen. So der Begriff Spaß, der ist ja in Spielen eigentlich immer da. Das Spiel soll Spaß machen. Nur was bedeutet denn Spaß? Spaß ist, wenn alle am Tisch lachen. Ja, das ist natürlich Spaß, aber man kann auch den Spaß natürlich auf andere Weise erzeugen. Und das hat sicherlich mit reingespielt, aber bis ins letzte Detail tatsächlich, ich weiß es nicht mehr genau. Hört er sich vielleicht auch nicht doof an, so mit dem Doppel-X, mag auch ein Grund gewesen sein.
Das sind manchmal die einfachsten Gründe. Es bleibt ja auch im Ohr. Also dadurch, dass wir drüber reden und dass wir immer noch über den Verlag reden, spricht ja auch für den Namen eventuell. So, ich habe ja schon angeführt, du bist ab und zu mal im Podcast zu hören, du hast einen eigenen Podcast und gleichzeitig bist du, ich würde jetzt sagen, gerade mal Dauergast beim Würfelmagier. Und da habt ihr eine Folge übers Crowdfunding gemacht. Und du hast gesagt, dass Crowdfunding mittlerweile, also dass sich deutlich geändert hat, was Crowdfunding bedeutet. Wie war das in der Anfangszeit? Also ich stelle mir jetzt vor, du gründest diesen Verlag, ein Startbudget wirst du ja gehabt haben, sonst gründet man in der Regel keine Firma und nimmt keine Lokalisierungsaufträge an. Und die Spieleschmiede, ich habe mal nachgeschaut, der du ja jetzt auch schon seit Jahren gut zusammenarbeitest, gibt es schon seit 2012. Wie war das am Anfang? Hast du relativ schnell Crowdfunding genutzt oder hast du, auf was hast du deine ersten Pferde gesetzt quasi?
Ja, ich habe eigentlich begonnen mit Vorbestellungen zu arbeiten, also ohne Crowdfunding. Das heißt, Leute habe ich versucht, auf die völlig unbekannte Spielworks-Webseite zu locken, was auch erstaunlich gut gelungen ist. Also für die Größenordnungen und Erwartungen, die man damals hatte. Aber die Spieleschmiede, wie du schon sagst, die ist natürlich schon lange dort, aber die war mir eigentlich so gar nicht präsent. Ich habe immer nach Kickstarter geschaut, weil Kickstarter damals ja schon aktiv war und ich hatte dann auch selbst mal als Spieler dort ein Spiel unterstützt und dann habe ich gesagt, das kann ich doch auch machen. Und habe dann dort auch mal, ich weiß gar nicht wann das war, 2013 oder so, ein oder zwei Projekte eingestellt. Und damals war natürlich Crowdfunding völlig anders. Man konnte da mit ein paar kleinen Amateurvideos arbeiten und die Seiten, die waren nicht rund, da war nicht 7000 Stretch Goals. Also das kann man mit heute überhaupt nicht mehr vergleichen. Da gerade am Thema Crowdfunding merkt man, wie sich die Spielelandschaft eben verändert hat. Sowohl zum sehr Guten, wenn man professionell gleich gut sieht, aber auch zu einem absoluten Business. Heutzutage, aus meiner Sicht, das sehen sicherlich andere völlig anders, ist Crowdfunding für Kleinverlage ein unglaublich schwieriges Thema.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass da natürlich die Aufmerksamkeit auch einfach generiert werden muss. Wenn du ein Kleinstverlag bist und keinerlei Möglichkeiten hast, da irgendwie groß Werbung zu machen bei Social Media oder es auch nicht willst, dann hast du es natürlich schwieriger. Du hast gesagt, ihr habt mit oder du fandest Kickstarter so interessant. Ist das vielleicht auch so ein bisschen die Verbindung zum Wargaming, das ich ja vorhin gesagt habe? Also meiner Ansicht nach ist es viel US-amerikanisch gewesen oder ist es, glaube ich, immer noch. Es ist halt so eine eigene Vorliebe, die man vielleicht auch hat, dass wahrscheinlich in den Anfängen vor allem Kickstarter auch viel US-amerikanische Kunden hatte und in Deutschland noch nicht so groß war.
Das ist absolut richtig. Wobei, als ich die beiden Crowdfunding-Projekte gemacht habe, das waren schon keine Wargames mehr. Aber natürlich war meine Idee, auch Überseekunden zu gewinnen für Spielworks. Das war ein absolut wichtiger Grund und natürlich auch der Marketinggedanke, dass man damals noch, so viele haben es ja nicht gemacht, Crowdfunding an Brettspielverlagen, dass man dort Aufmerksamkeit generell generiert, was sich über eine Webseite Spielworks, man muss realistisch bleiben, wer schaut da schon hin, nicht zu tun ist. Also das waren sicherlich so, das war im Vordergrund ein bisschen Marketing, ohne Marketingbudget zu haben und dann eben auch aus dem deutschen Raum auszubrechen.
Ich gehe mal weg von den Wargames und von den Anfängen. Du bezeichnest selbst, also beziehungsweise Spielworks bezeichnet sich selbst als Verlag für Spiele-Gourmets. Das ist jetzt grob gefasst. Dieser Titel ist ja nicht einfach nur gewählt. Also du wirst dir ja oder ihr werdet euch dabei was gedacht haben, warum ihr das als Gourmet nennt. Was ist denn für dich ein Spiele-Gourmet? Also was macht die Spiele, die du in deinem Verlag anbieten willst, aus?
Ja, das ist jetzt natürlich schon auch hochtrabend und so ein bisschen Werbung, muss man sagen. Das sieht sicherlich auch jeder bei jedem einzelnen Titel ein bisschen anders. Aber ich glaube schon, dass Spielworks Spiele macht, die zumindest in Teilen, die kein anderer Verlag aufgreift. Das ist zum einen, liegt das an den Themen, aber auch an der Spieltiefe, die manchmal auch gekoppelt ist mit der Spieldauer. Und wir versuchen eben auch narrative Spiele zu machen, in die man wirklich in die Spielewelt eintauchen kann. Das ist mir absolut wichtig. Ich muss am Spieltisch etwas erleben. Ich bin kein Uhrmacher. Das heißt, selbstverständliche Mechanismus, Mechaniken, die sind wichtig, weil ohne das ist es kein Spiel. Aber mir ist das Thema dahinter absolut wichtig und nicht nur eine ganz, ganz dünne Tapete, auf die etwas projiziert wird. Das ist mir halt sehr wichtig. Und ich glaube, das wird auch in immer stärkeren Maße von Spielerinnen gutiert, in Deutschland, aber auch weltweit. Das war in den Anfängen noch schwieriger. Da gab es halt wenig Spiele von unglaublicher Spieltiefe. Ohne jetzt tolle Euro-Spiele, wie das 2010 eben von dir genannte Dixit, in irgendeiner Weise abwerten zu wollen. Das sind tolle Sachen und es gibt ja auch viele Personen, die sagen, das war die goldene Zeit des Euro-Spiels, weil dort Spiele rausgekommen sind mit 4 oder 6 Seiten Regeln, Spielzeit von 60 Minuten, die aber ganz viel am Tisch geboten haben. Aber da wollte ich schon noch mal so ein bisschen was draufsetzen.
Dazu 2 kleine Sachen. Erstens, ich finde es sehr amüsant, das sieht natürlich jetzt keiner, aber du hast gerade einen The Cost-Pulli an. Und genau zu dem Spiel wollte ich kommen. Es gibt nämlich eine kleine Anekdote zu deinen außergewöhnlichen Themen. Denn mittlerweile gibt es mehrere Beiträge vom NDR, vom ZDF über das Würfel und Zucker. Und die liebe Silke ist immer wieder interviewt worden und hat dann, glaube ich, 2-mal in 2 Beiträgen jeweils The Cost in die Kamera gehalten. Ein sehr außergewöhnliches Thema, dazu wollte ich gleich auch noch ein bisschen was fragen. Wer es nicht kennt, The Cost ist ganz grundsätzlich ein Spiel über Asbest, soweit ich das verstanden habe. Aber da kannst du gerne noch mehr zu sagen. Woher kommt denn dieses Interesse für diese außergewöhnlichen Spiele, also außergewöhnlichen Themen vor allem? Ihr habt ja ein Spiel oder du hast ein Spiel gemacht über Asbest. Du hast dann Circleville, das hatte ich letztens in der Hand. Da geht's ja um diese Modellstadt, die in den früher, irgendwann Anfang
20. Jahrhundert? Nee, das ist im 19. Jahrhundert tatsächlich. Das ist, wer amerikanische Städte kennt, die sind ja häufig auf dem Reißbrett geplant. Straßen, First Avenue, Second und so weiter, die laufen alle rechtwinklig. Aber Circleville, wie der Name ja auch schon sagt, das war eine runde Stadt gebaut, als rund gebaut, was sehr außergewöhnlich ist. Und dann hat irgendwann die Stadtverwaltung entschieden, ja, wir machen diese Stadt jetzt eben auch rechteckig. Das heißt, die haben die Häuser abgetragen, die haben die Straßen neu gemacht. Und das ist eine historische Anekdote, die ich aber so spannend fand, dass ich gesagt habe, darüber könnte man doch was machen. Beziehungsweise, man wird natürlich auch von wunderbaren Spieleautorinnen angestoßen. Und das war der Matt Wolf. Und der hat gesagt, das würde er gerne umsetzen. Und dann haben wir das gemacht. Also das war ist so die Hintergrundgeschichte dazu. Aber ich höre gerne Geschichten, ich sehe gerne Geschichten so im Fernsehen. Und Geschichten sind mir unheimlich wichtig und die möchte ich auch im Spiel wieder weitererzählen. Oder beziehungsweise man kann sie dort natürlich auch selbst gestalten und das finde ich eben großartig. Und The Cost, du hast recht, das ist Asbest, aber man ist jemand, der in der Asbestindustrie leitend tätig ist. Also man führt ein Unternehmen, das Asbest abbaut. Und das führt es natürlich nochmal so ein bisschen auf die Spitze, weil man auch sagen kann, die Sicherheit meiner Arbeiter, die ist mir relativ egal, weil damit kann ich meinen Profit steigern. Aber das ist ein Spiel, das nicht moralisiert. Ich will nicht sagen, mach das so, das ist doch viel besser, als wenn ihr das auf bestimmte andere Art und Weise macht. Das ist überhaupt nicht, ist mir überhaupt nicht wichtig, weil im Regelfall, wenn man The Cost gespielt hat, wird man am Ende schon sich fragen, was denn hier eigentlich so passiert ist. Und das ist mir halt wichtig. Aber das Moralisieren, so in Deutschland ja, als ich jung war, also so um die Wende 19. 20. Jahrhundert, so, also sehr jung war, da konnte man sagen, es gab Lernspiele und Mathematik und dann lerne ich das und dann wird alles besser. Das will ich natürlich nicht.
Du hast gerade gesagt, du liebst Geschichten. So, wie war das denn? Du hast es jetzt gerade bei Circleville gesagt. Das ist natürlich wirklich eine interessante Anekdote aus der Geschichte. Wusste ich vorher auch nicht. Wie war das denn bei The Cost? Wer kam denn da auf dich zu und hat gesagt, ach ja, also Asbest ist ja so ein Thema, das hat mich mal in meiner Jugend interessiert und jetzt möchte ich gerne ein Spiel drüber machen.
Ja, das war der Autor tatsächlich selbst. Also wenn man so lange im Business ist, also seit über 30 Jahren jetzt, dann kennt man natürlich sehr, sehr viele Leute, auch wenn man mit denen nie zusammengearbeitet hat. Und der Autor, der ist an mich herangetreten, hat gesagt, ja, er hätte da ein Spiel und das wäre über die Asbestindustrie, ob er mir das mal vorstellen könne. Und ja, ich habe zugesagt und alle anderen Verlage wohl, denen das auch vorstellen wollte, haben Nein gesagt. Und so ist das dann auch bei mir gelandet. Aber es muss ein gutes Spiel sein. Und wenn das Thema hat mich selbst interessiert, aber wenn das Spiel nicht gut wäre, dann hätte ich gesagt, ja, fein, aber kann man so nicht machen.
Dazu, weil du es gerade sagst, Verlage lehnen natürlich auch Spiele ab, egal wie gut sie sind. Ihr bedient ja auch irgendwie, oder du bedienst mit dem Verlag eine Nische. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und du bedienst sie natürlich auch optisch gesehen. So, du hast gerade schon Harald Liesecke angesprochen. Ich möchte nicht sagen, dass ich seinen Stil nicht mag, aber ich bin kein großer Fan von der Illustration und ich kenne viele Leute, die das ähnlich sehen. Wo ist da für dich der Punkt? Also ich hatte mal gelesen, dass es natürlich auch Stimmen geben, die sagen, die mögen den Stil total gerne. Du gehörst wahrscheinlich dazu, sonst würdest du Harald Liesecke nicht immer wieder engagieren. Aber es macht natürlich auch was mit deiner Zielgruppe. Weil, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wir schauen jetzt auf die derzeitige Situation in der Brettspielbranche und sehen ganz, ganz viele schöne Illustrationen, Vincent Dutré, Ian O'Toole, also natürlich persönlicher Geschmack, aber wir sehen sehr hübsche Spiele. Und ich kann mir schon vorstellen, dass euch natürlich auch irgendwie noch mehr in diese Nische treibt. Naja, man muss halt Harald Liesecke mögen, um eure Spiele spielen zu wollen. Also, verstehe mich nicht falsch.
Ja, aber ich möchte da trotzdem was richtigstellen. Also, ich kriege sehr, sehr viel positive Rückmeldungen zu seinen Spielen. Es sind natürlich viele unterwegs, die dann auch sehr lautstark sind. Das ist natürlich nicht jedermanns Spiel. Aber man muss sich, denke ich, gerade als Kleinverlag auch von dem allgemeinen Bild ein bisschen abheben. Also wenn ich genauso aussehe wie in Hans im Glücksspiel, dann ist das in meinen Augen sehr schlecht. Aber tatsächlich versuchen wir natürlich auch so ein bisschen über den Horizont hinauszuschauen. Und wenn man jetzt mal schaut, Arkwright ist vom David Schneider, Angel Share ist vom David Schneider, Dolcissima Vita, was rauskommt, ist vom Lars Besten. Also gerade in diesem Jahr haben wir wenig Harald Lies gespielt, zumal er natürlich auch nicht immer denselben Stil hat. Also wenn man jetzt mal beim Harald die Cover anschaut oder die Spiele Pilgrim, El Burro oder La Cosecha, was in diesem Jahr rauskommen wird, das sind ganz andere als in seiner Frühphase, weil man muss sich natürlich auch ein bisschen an den Geschmack der Leute anpassen. Das gehört natürlich auch dazu. Vom Anton Allmann in diesem Jahr, das ist eigentlich unser zentrales Spiel für dieses Jahr, kommt Quebec, also das ist auch nicht vom Harald. Also wir versuchen da schon ein bisschen weiterzugehen, aber man muss schon einen besonderen Stil haben, glaube ich. Also so ein Allerweltsstil. Und man muss nun mal auch ganz klar sagen, viele der Spielenden sind nun keine Grafikexperten, aber es sind Sehgewohnheiten, denen müssen wir Rechnung tragen. Wenn man denen 100-mal das Gleiche zeigt, dann kommt was anderes. Sehen die wahrscheinlich, gucken die erst, das müsste doch eigentlich so aussehen. Und das finde ich eigentlich auch sehr, sehr schade, weil wir natürlich immer mehr in eine, das ist ja genauso bei Musik, bei Film, Fernsehen, bei Literatur. Selbst da sind die Cover inzwischen alle gleich. Also so viele, wie man in der Belletristik gesehen hat, wo schwimmende Personen sind in den letzten 12 Monaten, das gibt es überhaupt nicht. Aber man sieht, man versucht immer, dem Massengeschmack hinterher zu hecheln. Und das ist ein bisschen schwierig und auch ein bisschen schade. Und wer sich mal auf Harald Lieske Grafik einlässt, das heißt nicht nur Einzelteile sieht, oh, dieses Brett, Spielbrett, das müsste bunter sein. Oder diese Spielsteine, pack die mal die Spielsteine darauf. Die verschwinden nicht in diesem Brett, weil das bewusst so gehalten ist. Also wir machen uns da schon Gedanken. Aber ja, wie gesagt, das ist ein Thema, darüber können wir uns stundenlang unterhalten. Das ist tatsächlich kaum aufzulösen, weil wenn wir immer nur sagen würden, ah, das interessiert uns nicht, was Leute sagen, wenn ihr da dann verschwindet man irgendwann als Verlag, aber man darf auch nicht zu stark hinterher sagen und sagen, ja, das machen wir jetzt so. Dann wird man beliebig und beliebig will Spielworks in keinem Fall sein.
Gut, das spricht, glaube ich, für sich, wenn man solche Themen wählt. Und vielleicht auch dazu, du wählst ja schon eine besondere Veröffentlichungs- und Werbestrategie. Also ich habe jetzt mal geschaut, grundsätzlich machst du ja, also du machst Werbung, indem du Interviews mit Autoren oder mit Mitarbeitern führst, aber du machst ja keine klassische Werbung über bekannte Kanäle. Also wenn ich mich nicht mit dem Thema befassen würde, würde ich wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass Spielworks neue Titel dieses Jahr rausbringt. Und gleichzeitig hast du ja auch eine für mich sehr besondere Veröffentlichungsstrategie, was die Mengenanzahlen angeht. Natürlich ist mir bewusst, dass ein Kleinstverlag nicht die Mengen von einem Kosmos, von einem Pegasus stemmen kann. Das ist auch gar nicht Absicht. Aber bis du eine zweite Auflage machst, dauert es ja auch. Es ist ja am Ende ein Entscheidungsprozess, wie viel Risiko du da gehst. Wie ist das? Also für mich ist das alles ein sehr, sehr kohärentes Bild. Nämlich dieses, ich bin für die Gourmets da, also ich habe besondere Spiele, besondere Spielthemen mit besonderer Spieltiefe. Ich wähle auch dementsprechend unterschiedliche Veröffentlichungsstrategien, die vielleicht auch, und das ist jetzt ketzerisch gemeint, im Sinne von vielleicht auch ein bisschen provokant, du schaffst natürlich eine Nachfrage für Spiele, die dann irgendwann nicht mehr verfügbar sind und eventuell auch rar sind.
Ja, aber das ist eher unbewusst. Also der wichtigste Grund, einer der wichtigsten Gründe, warum ich Kleinauflagen mache, ist, dass ich gut schlafen muss. Und ich möchte das Risiko nicht eingehen, dann Tausende von Spielen auf Lager zu haben. Und die sind nicht zu verkaufen oder zu verramschen. Die Nachfrage einzuschätzen, das ist unglaublich schwierig. Und ich habe ja bewusst über ganz, ganz viele Jahre Stückzahlenbegrenzung gehabt. Erst waren es 500 in der Anfangsphase, dann 1000. Das habe ich jetzt eigentlich nicht mehr so weit. Aber ich schaue schon, dass ich nicht zu viele Titel habe. Aber ich gucke auch, was ich über Vorbestellungen habe. Daraus kann man es natürlich ein bisschen abschätzen. Aber meistens liegt man am Ende doch ein bisschen falsch. Entweder zu wenig oder zu viel. Ja, Das ist also jetzt nicht ein bewusstes Verknappen, wo ich sage, ah, da darf nicht mehr auf den Markt kommen. Ich habe ja auch jahrelang gesagt, ich mache überhaupt keine zweiten Auflagen, weil ich es eigentlich viel spannender finde, an neuen Spielen zu arbeiten und nicht nochmal das Gleiche zu machen. Aber bei einigen Titeln ist die Nachfrage weiterhin so groß, dass ich ja auch seit vor ein paar Jahren gesagt habe, ich mache nochmal zweite Auflagen. Die Macher habe ich nochmal gemacht. Es wird im nächsten Jahr nochmal die Luvia Project herauskommen, aber mit anderer Grafik und auch vom Autor deutlich überarbeitet, dann macht es bei mir auch, dann macht es mir auch mehr Spaß, nochmal am Spiel zu arbeiten. Also als Kleinverlag, das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Man muss flexibel sein. Das sage ich ja immer wieder. Flexibel sein, sich anpassen. Wer immer meint, meine Strategie, die kann in diesem Spielemarkt, der so unterschiedlich ist 2026 wie im Vergleich zu 2010, der wird nicht überleben. Davon bin ich fest überzeugt.
Das ist aber ganz spannend, weil das, was ich gerade gesagt habe, ist ja meine Wahrnehmung. Und meine Wahrnehmung war immer, und das ist schön, dass du das verbesserst, dass du halt explizit halt diese Rarität auslösen möchtest. Das ist ja scheinbar nicht so. Und ich verstehe auch komplett, dass du sagst, du musst sicher schlafen. Also ich glaube, jeder Mensch, der mal irgendwo investiert hat, wird sagen, ja, okay, das verstehe ich. Ich muss halt auch irgendwie am Ende dafür sorgen, dass meine Familie abends ein Abendessen auf dem Tisch hat. Und ich kann halt nicht, Spiele kann man nicht essen. Also die meisten nicht.
Die meisten nicht. Man könnte mal mit der Pappe anfangen bei einigen, aber ich würde es nicht empfehlen. Also das ist wahrscheinlich, gibt es bessere Möglichkeiten, sich zu sättigen zumindest.
Ich bin mir da auch unsicher, wie sättigend so ein Pappmarker ist, aber ja. Das müssen wir nicht ausprobieren.
Ja, du kannst mir gerne mal berichten, wenn du da einen Feldversuch machst, wie es gelungen ist. Und das würde mich dann schon interessieren, welche Menge man so für eine Hauptmahlzeit zu sich nehmen muss, aber kann ich jetzt auch nicht empfehlen.
Das wäre eine ganz witzige Werbestrategie, wenn man dann sagen würde, okay, ja, unsere Spiele, selbst wenn sie sich zum Spielen nicht eignen, ernähren kannst du damit deine Familie trotzdem.
Ja, das stimmt.
Gut, ich spring mal weg von deinen besonderen Themen. Und zwar fährst du ja auch so ein bisschen zweigleisig, kann man ja sagen. Denn du machst ja nicht nur Sachen, die du quasi selbst betreust, sondern du lokalisierst auch. Und du lokalisierst ja jetzt seit, glaube ich, 2018, da darfst du mich aber auch gleich verbessern, Ladder Games, beziehungsweise, ich bin mir immer nicht sicher, ob es Ladder oder Leder Games ist.
Leder Games tatsächlich.
Leder Games, genau, vom Core World. Und seit neuestem auch, oder auch schon seit ein paar Jahren, die, auch da wieder Name ganz schlimm, Werligig, also
Werligig,
ja. Werligig. Genau, ja. Das hatte ich mich letztens schon ein bisschen blamiert, als ich über Molly House geredet habe.
Ach, man kann sich nicht blamieren. Das ist völlig, wenn ich anfange, mit französischen Spieleautoren zu sprechen oder dann versuche, deren Namen zu buchstabieren, das ist peinlich, aber der Rest ist absolut okay. Ja, lokalisieren, ich habe ja angefangen mit Lokalisierung. Dann habe ich gesagt, das will ich eigentlich nicht mehr. Ich möchte eigentlich schon sehen, dass ich auch außerhalb des deutschsprachigen Marktes agieren kann. Das heißt, ich brauche zumindest Englisch dazu und ab und an hat es dann ja auch koreanische, chinesische, französische, spanische, niederländische Versionen gegeben von Spielen. Und das ist natürlich, wenn man nur die Rechte hat an deutschsprachigen Titeln, unmöglich. Ich habe dann irgendwann mal angefangen wieder mit Lokalisierung, weil mich tatsächlich Cole Worley damals noch bei Leader Games überredet hat. Ich glaube nicht, dass es 2018 war, aber ich weiß es auch nicht mehr. Also ich glaube, es ist kürzer her. Also ich würde sagen, in der Pandemie hat das begonnen wieder. Aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Und wir machen halt Leader Games. Cole Worley hat ja eine neue Firma gegründet mit seinem Bruder Drew, mit einigen anderen, die auch früher bei Leader Games waren, Buried Giant. Und dorthin hat er Arx mitgenommen und Oath. Und wir arbeiten also auch weiterhin mit denen. Whirly Geek ist dort integriert worden. Also das machen wir auch weiter. Und wir versuchen auch, das ein oder andere Spiel, das außerhalb dieser Firmen ist, auch zu machen. Wir haben für Days of Wonder die erste deutsche Ausgabe von Memoir 44 gemacht. Wir machen Old King's Crown für Eerie Idle Games. Aber wenn man sich all diese Titel mal anguckt, das sind Spiele, die mir persönlich super gefallen, die auch eine Geschichte erzählen, die genau ins Spielworks-Portfolio hinein fallen, hineinpassen. Und das ist mir eben auch ganz wichtig. Und Cole Worley, den kann ich als Freund bezeichnen. Und das ist auch immer, wenn wir regelmäßig sprechen, Videocalls machen, das ist sehr befruchtend, mit ihm zu reden. Da geht es nicht immer nur um Spiele, aber natürlich im Zentrum schon, und das ist schon toll.
Du hast gerade drei Fragen in einem beantwortet, was aber auch gar nicht schlimm ist. Also ich habe mal nachgeschaut, Root ist 2018 erschienen, aber es kann natürlich sein, dass du ein bisschen late to the party warst. Das kann ich auch nicht mehr ganz genau sagen.
Ja, absolut, weil die erste deutsche Lokalisierung ist ja nicht von Spielworks gemacht. Die ist von einem Berliner Verlag gemacht, von Quality Beast.
Stimmt.
Die haben die deutsche Lokalisierung übernommen, und dann gab es Gründe, das zu beenden, diese Zusammenarbeit. Und dann kam diese Überredungskunst von Cole ins Spiel, weil ich habe gesagt, ich mache keine Übersetzung, keine Lokalisierung mehr. Das ist uninteressant. Aber ja, der kann auch sehr hartnäckig sein. Und so ist das dann passiert.
Aber was hast du denn damals, also wenn man mich jetzt zu irgendwas überreden will, was ich gar nicht will, auch egal wie hartnäckig die Person ist, muss ich ja trotzdem eine gewisse Überzeugung darin haben, dass das eine gute Idee ist. Was hast du damals in Root gesehen, dass du gesagt hast, okay, ja, ich lasse mich überreden?
Ja, das war noch nicht mal so der Titel selbst, weil ich habe ja selbst Root gespielt. Das ist ein asymmetrisches Wargame. Das ist natürlich durch die Grafik, durch die Hintergrundgeschichte davon weggeschoben. Aber Root fand ich immer super. Darum ging es nicht. Aber um die Stückzahlen, die natürlich im deutschsprachigen Raum von Root erwartet werden, zu erfüllen, brauchte ich einen Vertriebspartner. Und das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte unabhängig von Vertriebspartnern sein. Und das war eigentlich so die erste Hürde, die es zu überwinden galt. Und erst als ich dann so ein bisschen gefragt habe bei den üblichen Verdächtigen im Vertrieb im deutschsprachigen Raum, ob die Interesse daran hätten und wie Konditionen wären, dann habe ich das gemacht. Aber das ist halt ein ganz anderes Business von dem, was Spielworks sonst macht. Und das ist für einen Kleinverlag auch nicht einfach, all diese Dinge zu stemmen. Aber das war so der Auslöser. Aber deshalb, ich glaube, Root, das muss so in der Pandemie erst zu mir gekommen sein.
Du hast gerade schon angesprochen, dass du Cole Worley als Freund bezeichnen kannst. Das hast du auch im Podcast mit dem Würfelmagier gesagt. Wie kam es denn dazu? Also ich kann mir jetzt, du hast gesagt, er war überzeugend, er war hartnäckig auch. Kanntet ihr euch schon, bevor er dich angesprochen hat, oder war es so eine Zufallsbegegnung auf einer Messe, auf einer Veranstaltung?
Ich kannte ihn nur von den Spielen her, und das erste muss Pax Pamir, die erste Auflage gewesen sein, die er veröffentlicht hat noch bei Sierra Madre, beim Verlag vom völlig verstrahlten Phil Eklund. Und da ist er mir aufgefallen mit dem Spiel, weil ich bin ein Riesenfan, egal wie verstrahlt er ist, und er ist wirklich verstrahlt, Phil Eklund. Der hat Pax Porfiana gemacht, und das fand ich großartig. Das fand ich ein Riesenspiel, und in dieser Serie ist dann Pax Pamir rausgekommen, mit allen Ecken und Kanten. Und ich weiß nicht mehr, ob wir dann schriftlich in Kontakt getreten sind, dass ich ihn angeschrieben habe, aber ich habe ihn irgendwann beim Gen Con in den 10er-Jahren getroffen, und wir haben uns zusammengesetzt, wir haben zusammen geredet, wir haben gegessen, und das war so etwas, wo wir anscheinend aneinander ein bisschen Gefallen gefunden haben. Wobei ich sagen muss, ich bin auch Fanboy. Also was soll so ein Fanboytum auch mit sich bringt. Und dann ist das halt gewachsen darüber. Und dann eben seit diesen Jahren mit Root und dann auch mit Whirligig, wo er dann Pax Pamir nochmal in der zweiten Auflage erschienen ist, deutlich verbessert. Also jetzt ist es ein rundes Produkt geworden, und jetzt arbeiten wir eben sehr, sehr gerne zusammen. Und nicht nur mit Cole, auch Drew ist ein guter Freund, sein Bruder geworden. Das sind auch ganz, ganz feine Menschen, nicht nur tolle Spieleautoren oder Spieleentwickler.
Das heißt, ihr schnackt auch einfach mal privat über Dinge, also nicht nur im Business-Kontext, sondern
Ja, absolut. Hockey ist unser Thema. Die beiden kommen ja aus Minnesota. Die spielen selbst Hockey, also immer noch natürlich zum Spaß. Und ich bin ja riesengroßer Hockey-Fan und so hat man ein Thema. Und wir sind auch schon zusammen hier während der Spielemesse in Essen sind wir auch zusammen schon zum Eishockey gefahren. Die haben sich sofort Jerseys gekauft. Also nee, das ist auch darüber, was ich gar nicht wusste eben, dass die so riesen Hockey-Fans sind. Aber ja, also ja, man spricht darüber, über das Spielen hinaus.
Sport verbindet dann manchmal doch.
Manchmal ja. Es kann auch trennen. Ne? Ja,
das stimmt. Mal zurück zu den Spielen von Leda Games. Was würdest du sagen, hat sich für dich viel verändert, nachdem du angefangen hast, mit Curl Cole zusammenzuarbeiten, was so auch die Aufmerksamkeit für deinen Verlag, also für Spielworks angeht?
Oh, ich glaube schon, dass da ein paar mehr nach Spielworks schauen soweit, aber man darf das nicht überschätzen. Also Branding im Spielebereich, das gibt es ja fast gar nicht. Also das ist nicht so unbedingt wie im Autobereich. Ich kaufe nur noch BMW oder ich kaufe nur noch Mercedes oder so oder ich fahre seit Jahren VW. Das glaube ich ganz einfach nicht. Ist auch wenig an den Autoren gehangen. Das ist ja nicht so wie im Buchbereich, dass man sagt, ich kaufe jetzt alles von dem oder das hat mir gut, sein Schreibstil gefällt mir. Obwohl auf jeder Schachtel inzwischen die Autorinnennamen verzeichnet sind oder abgedruckt sind. Ich glaube, das ist immer noch sehr unterentwickelt. Sicherlich mehr im Experten- oder Kennerspielbereich als im Familienspielebereich. Aber ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wird es schon gebracht haben, aber man muss sehen, es bringt in erster Linie Aufmerksamkeit für den Vertriebspartner. Und das ist bei mir Asmodee, die machen tolle Arbeit soweit, aber vielfach oder das Besondere oder den großen Teil des Ruhmes, wenn ich mal sagen kann, an Root oder an anderen Spielen, der fällt auch an den Vertriebspartner ab, weil das ist dann so. Ne? Das sind so Teile.
Aber wie kommt das? Also mir war es jetzt zum Beispiel neu, dass Asmodee den Vertrieb für Root macht. Also für mich ist es jetzt nicht als Spieler ersichtlich, dass das so ist. Also klar, man sieht dann irgendwo mal ein Logo, aber auf der Schachtel prangt ja euer Logo.
Ja, klar, aber das interessiert ja die meisten Leute nicht. Und die Händler und viele andere, die ordern über Asmodee, die fragen dort ganz gezielt nach Asmodee. Asmodee arbeitet natürlich auch dafür. Die machen Marketing. Die stellen das bei Events vor. Das mache ich ja nicht mehr. Ich kann nicht gar nicht dabei, sodass das im Endeffekt, das taucht in den Asmodee-Katalogen auf, sodass für viele das ein Asmodee-Produkt ist, hergestellt von einem der Studios von Asmodee. Oder umgesetzt von einem der Studios. Man muss natürlich sagen, Spielworks ist kein In-House-Studio von Asmodee wie einige andere. Aber diese Trennlinien, die sind ja, das muss auch keiner wissen, der draußen in der Spielelandschaft unterwegs ist. Und wir dürfen halt nicht verkennen, wir unterhalten uns jetzt hier. Viele andere sind inzwischen auch Spielekennerinnen, aber viele sind es halt nicht. Und warum sollte es die überhaupt interessieren? Nochmal so ein Branding. Ist das Spielworks? Ist das der Verlag? Ist das der Verlag XY? Das gibt es nicht. Ich kriege so viele Anfragen in der Woche. Da fragen mich Leute nach Spieletiteln, die ich gemacht habe oder die wollen Ersatzteile für Spiele, die ich nie gemacht habe, die von anderen Verlagen sind, weil das nicht fest verankert ist.
Gut, du wirst da deutlich mehr wissen als ich. Du hast wahrscheinlich recht, dass die Händler sich natürlich vor allem an Asmodee. Ja, vielleicht hast du sogar insgesamt recht, wo du jetzt gerade das Branding ansprichst. Ich glaube, für unser eins, also für Leute, die sich mit dem Thema sehr viel beschäftigen, ist es natürlich deutlicher. Wir überlegen ja auch, wenn eine Neuheit in einem anderen Land rauskommt, zu welchem deutschen Verlag wird es passen. Aber das tut natürlich der Großteil der Spielerschaft wahrscheinlich nicht. Nochmal zurück zur neuen Aufmerksamkeit, die du, wie auch immer du die mitbekommen hast. Denkst du, dass sich deine Spielerschaft auch ein bisschen verändert hat? Weil The Cost von der Optik, was wir vorhin mit Harald Lieskes Optik angesprochen haben, spricht natürlich eine andere Person an als jemand, der die Optik von Root sieht, von Kyle Farron. Merkst du das oder auch gar nicht?
Viele kaufen alles, was Cole Worley macht. Unbesehen. Die haben dann Englisch und Deutsch vielleicht auch nochmal. Aber natürlich sieht man es, wenn Neuerscheinungen sind oder Vorbestellungen sind, dass dann auch zu Titeln gegriffen wird, die wir schon länger haben. Also da ist schon sicherlich, gibt es da in Maßen Synergieeffekte, aber die darf man auch nicht überschätzen. Es sind so viele Spiele natürlich auch draußen, die jedes Jahr erscheinen. Es ist schwierig, auch alles mitzubekommen. Und dann muss man eine unglaubliche Finanzkraft haben, wenn man alles kaufen will, beziehungsweise selbst von einigen Verlagen alles kaufen will. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, gerade im hochpreisigen Segment, und ist es schwer, dem da Rechnung zu tragen.
Du hast gerade oder vorhin erzählt, dass Wut dich schon immer überzeugt, also dass du Wut sehr gerne magst, auch privat. Hättest du, also das zweite Studio, ich versuche jetzt den Namen einfach zu vermeiden, weil ob ich jetzt Wehrligig oder Wörligig sage, es bringt, glaube ich, nicht mehr viel. Das ist ja jetzt quasi einbezogen in dieses Verlagskonvolut von Cold World. Was hat dich mehr interessiert, Root zu machen, also als du dann überzeugt worden bist? Oder war es dann vielleicht auch dieser Wunsch, okay, Pax Pamir finde ich toll, ich liebe diese historischen besonderen Themen, vielleicht auch als Wargamer natürlich auch die warartigen Games. Was war da was hat dich mehr überzeugt? Hättest du Root auch gemacht oder hättest du diese Partnerschaft auch eingegangen, wenn Whirligig nicht drin gewesen wäre?
Ja, das war ja völlig unabhängig, das eine. Also ich habe mit Whirligig, also mit den Spielen, habe ich mit dem Drew gesprochen, weil der war die einzige Person, die hauptberuflich bei Whirligig war. Und der Cole war Mitarbeiter, Angestellter, Partner bei Leader Games und hat nur ein paar Sachen gemacht für Whirligig. Und Pax Pamir hätte ich auch gemacht, wenn Asmodee gesagt hätte nein. Und die haben am Anfang auch sehr kleine Mengen nur genommen. Also das war unabhängig. Wo hängt mein Herz mehr dran? Wenn ich geschaut habe, ist für mich Pax Pamir ein Top-10-Titel. Von mir, Root ist da nicht drin, aber dann Root ist ein Top-50-Titel, weil es ist schwieriger für mich auf den Tisch zu bekommen, weil es eben asymmetrisch ist und ich muss gerade Personen, die es überhaupt nicht kennen, sehr viel erklären. Pax Pamir, da bin ich ziemlich erfahren im Erklären. Da kann ich mit jemand, der ein paar Spiele gespielt hat, in 15 Minuten loslegen. Das macht es da ein bisschen einfacher dabei. Aber das eine ist nicht mit dem anderen verknüpft gewesen.
Mhm. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Leder Games und der Aufmerksamkeit, die du auf jeden Fall generiert hast, also auf jeden Fall meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, wie bewandert du im Comic-Universum bist, aber es gibt diesen wunderbaren Satz, und ich bitte mich nicht drauf festzunageln, ob das genau die richtige Formulierung ist, aber mit großer Kraft kommt große Verantwortung und mit großer Aufmerksamkeit kommt natürlich auch große Verantwortung für die Umsetzung von solchen Spielen. Und du wirst es mitbekommen haben, es gab dann doch deutliche Kritik an der Übersetzung jetzt bei ARX.
Nee, an der ARX-Kampagne und da bei den Karten. Natürlich kriegt man das mit und wir ersetzen natürlich auch die Karten und das ist hochgradig peinlich und sowas darf nicht passieren. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde dir erklären, warum das passiert ist. Das kann jeder dir erklären, das macht aber überhaupt keinen Sinn, weil es ist passiert. Und natürlich haben wir auch die Prozesse umgestellt. Old King's Crown ist ja dann auch zum anderen Übersetzungsbüro gewandert und man muss sehen, dass man so etwas korrigiert. Aber das liegt einem natürlich sehr schwer im Magen, solche Sachen. Und da kann man sich dann immer nur entschuldigen. Wobei auch da, was so im öffentlichen Raum vielleicht sein mag, ist anders, als was ich eben mitbekomme. Weil auch da habe ich sehr wohlwollende Mails bekommen. Und das ist halt, wer einmal so ein Projekt gemacht hat und gestemmt hat, der weiß eben auch, was alles schiefgehen kann. Und da ist eben zu viel schiefgegangen. Das muss man ganz klar sehen.
Gut, da ist irgendwie auch keiner gefeit. Wir sind alle Menschen, jeder macht irgendwo Fehler und jeder kann auch mal was übersehen. Ich erinnere an diese wunderbaren Schreibfehler von die Verteidigung von Procyon 3 oder 5, ich weiß gerade nicht. Oder bei ein ganz aktuelles Beispiel, es gibt einen Schreibfehler auf der Erweiterung für Navoria von Marcel von Strohmann. Da steht die Vergennenen, glaube ich, oder das ist auf jeden Fall ein Schreibfehler drauf. Also es passiert.
Ja, aber wenn es nur Schreibfehler sind, dann ist es, also dann kann man da wirklich drüber schmunzeln. Aber das war bei der ARX-Kampagne, bei den Karten schon deutlich mehr. Mhm. Schreibfehler kann man schmunzeln und das kann man auch wegdrücken. Das sieht man ja auch selbst in Büchern von Großverlagen, die durch ein Lektorat 10-mal gelaufen sind. Aber ARX-Kampagne ist schon über eine Grenze hinweggegangen. Und das darf halt so nicht passieren. Passiert aber Dennoch, und wie gesagt, auch da ist Leader Games nicht ganz unschuldig gewesen an diesen Sachen, weil die haben Errata geschickt, das haben wir eingearbeitet, das ist dann aber bei denen nochmal geändert worden, ohne dass wir Files bekommen haben und so weiter und so weiter. Das soll jetzt aber nicht eine Entschuldigung sein, weil da sind zu viele Steps gewesen, die halt schlecht gelaufen sind und ja.
Ich wollte dich damit auch gar nicht in eine Entschuldigung nötigen.
Nö, aber man muss es ja offen ansprechen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Wenn man sagt, nö, das ist nicht so oder ach, das ist ja Unfug, na, dann wird es ja auch nicht besser. Man muss sofort in die Prozesse schauen, wie ist das passiert, warum ist das passiert, wie können wir das für die Zukunft minimieren, weil ausschließen kann man es nicht. Das passiert leider bei jedem Buch- oder Spieleprojekt. Aber es darf nicht in dieser Häufigkeit auftreten.
Da stimme ich dir vollkommen zu. Und es hilft am Ende auch niemanden, weil du, wenn du 50.000 Erraters drucken musst, dann hast du halt auch mehr Kosten verursacht, die du nicht verursachen musst.
Ja, absolut.
Gut, kommen wir mal zu einem aktuellen Projekt. Ich habe, wenn ihr das hier hört, habe ich schon das Interview mit Jule und Rosa von Flintastisch geführt und das werdet ihr schon gehört haben. Und ich habe unter anderem mit Rosa darüber geredet, dass sie die Übersetzung für Molly House macht. Molly House habe ich auch schon in einer kleinen Folge besprochen. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Also so wie ich es von Rosa gehört habe, ist es halt einfach diese Übersetzung, dass sie gefragt worden ist, ob sie da quasi federführend für ist. Wie kam es dazu? Kamst du auf sie zu oder hat sich das einfach ergeben?
Ja, ich glaube, Rosa weiß das besser als ich. Ich glaube, es war BerlinCon im Juli letzten Jahres und wir gingen, beziehungsweise sie stand in der Gruppe und rief dann, ich lief so 10 Meter entfernt, sie sah mich, ich habe gewunken und ich glaube, sie hat dann gerufen, Molly House, machst du das? Ich habe gesagt, ja, und dann bin ich kurz rübergegangen und ich habe dann sie angesprochen, ja, willst du das nicht machen? Glaube ich so, man spricht so häufig. Und dann war die Sache so in 2 Minuten oder in 30 Sekunden, sagen wir mal, war die Sache geklärt. Klar, wir haben uns dann in Essen länger zusammengesetzt im Oktober und das Projekt dann mal durchgesprochen und ich kann da nur sagen, das hat ganz, ganz wunderbar und ganz, ganz fantastisch geklappt. Das hat flintastisch fantastisch geklappt.
Das ist ein schöner Satz.
Ja, manchmal fällt mir was ein, ist aber selten. Sollte man jetzt für diese Folge nicht mehr darauf bauen, dass nochmal was passieren wird.
Sehr schön. Eine Frage noch zu Molly House. Molly House, ich habe es schon in einer kleinen Folge besprochen und in der Folge mit Rosa und Jule natürlich auch. Mhm. Das ist ja schon ein außergewöhnliches Thema, auch was sehr viel Recherchearbeit im Hintergrund hat. Und vielleicht ist es ein Vorurteil und du darfst mich gerne verbessern, aber die Brettspielbubble, vor allem in Deutschland, ist ja doch sehr konservativ, was gewisse Themen angeht. Hast du Sorge, dass du mit dem Thema potenzielle Stammkunden oder Stammkunden verlieren könntest, weil die sagen, oh nee, wenn er das Thema macht, dann ist das für mich gestorben?
So denke ich halt nicht. Ich weiß ich nicht, kann passieren, ist mir dann aber auch völlig egal. Weil das kann ja kein Grund sein. Ich möchte halt Spiele machen, die ich gut finde. Ich möchte auch Spiele machen, die aus dem Verlag WorldyGig kommen. Und das ist ja auch da erschienen. Und mir gefällt das Spiel. Also wird das gemacht. Und natürlich wird das dem einen oder anderen nicht gefallen. Wobei ich sagen muss, das ist ja auch in der Vorbestellung. Die Vorbestellungen laufen wunderbar. Also das ist ein toller Titel. Und das wird auch in Essen promotet werden am Tisch. Und ja, vielleicht stört es einen, wobei man das am Spiel jetzt ja auch nicht so ablesen kann, aber würde mich nicht jucken dann dabei, also tangiert mich nicht im Geringsten.
Sehr schön. Das ist auch ein sehr schöner Satz, den du gesagt hast. Also hast du es doch wahrgemacht, du hast noch was Gutes zu sagen.
Ja, jetzt muss aber auch Schluss sein.
Okay, gut. Kommen wir zu unwichtigen Dingen, nämlich zum aktuellen. Du hast es vorhin schon angesprochen, du machst die Lokalisierung für The Old King's Crown. Und zwar auch hier zweigleisig. Und du darfst mich gleich mal aufklären, weil ich habe gesehen, es läuft ja jetzt die Spieleschmiede, also das Spieleschmiede-Projekt. Und gleichzeitig hast du die Vorbestellung drin. Warum?
Ja, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Also ich wollte das, wie du schon sagtest, ich habe auch eine längere Verbindung zur Spieleschmiede. eine sehr positive. Das sind auch wunderbare Personen da, die machen einen harten und tollen Job, wie ich finde. Aber ich hatte dieses Spiel nicht auf der Rechnung für die Spieleschmiede. Und manchmal muss man ja so ein bisschen angestupst werden. Und da hat mich der Frank angestupst und hat gesagt, das wäre doch ein tolles Spiel für die Spieleschmiede. Und habe ich dann, erst dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und für mich, aus meiner Sicht, aus der Spielworks'schen Sicht, kann ich nur sagen, nochmal, wer schaut schon auf die Spielworks-Webseite? Und über die Spieleschmiede hat das Spiel natürlich eine viel höhere Aufmerksamkeit, als ich die jemals erzielen könnte, sodass ich der Spieleschmiede da sehr dankbar bin. Die Angebote sind dieselben, also da passiert jetzt nicht viel. Man kann die einen unterstützen oder die anderen. Man könnte jetzt auch sagen, ja, Uli, du bist aber auch ein Idiot. Das kann man sowieso in jedem Fall sagen. Aber warum machst du das nicht nur bei dir? Weil über die Spieleschmiede wirst du doch weniger Geld einnehmen als bei einer direkten Vorbestellung. Weil natürlich die Spieleschmiede arbeitet ja nicht umsonst. Sie wollen natürlich völlig berechtigterweise auch ihren Anteil erhalten. Ja, so könnte man denken, aber ich glaube, dieses Spiel ist so toll, das verdient die größtmögliche Aufmerksamkeit und die kann Spielworks nicht so generieren. In meinen Augen ist Old King's Crown, das hatte ich auch bis gestern unten noch auf dem Tisch bei mir, werde ich nächste Woche wieder spielen. Das ist ein Spiel, das mir unglaublich am Herzen liegt und ich glaube, das wird, wenn es dann raus ist im Herbst und dann über Erweiterung und andere Dinge im nächsten Jahr eines der stärksten Spiele im Kennerbereich sein. Also in Deutschland, weltweit vielleicht auch. Also es ist ganz, ganz toll.
Da bin ich dann sehr gespannt. Also auf den Satz nagel ich dich auf jeden Fall in Zukunft fest.
Ja, komm in Essen vorbei, da wird es auch wahrscheinlich an zwei Tischen zu spielen sein. Du sitzt da und kannst dann mal so einen Eindruck gewinnen, ob es dir gefällt. Aber es wird dir gefallen. Es sei denn, du magst, das ist jetzt die Einschränkung dabei, du magst keine konfrontativen Spiele. Weil das ist ein Spiel, wo man nicht vor sich hin puzzelt und dann sagt, so, jetzt ist das Spiel vorbei und ich habe meine Engine am besten entwickelt. Ich habe 60 Punkte, du hast 50. Nein. In jeder der normalerweise 5 Spielrunden wird gegen die anderen am Tisch agiert. Es geht um die Krone des Königs und man möchte der Erbe werden. Und das ist ein sehr direktes, konfrontatives Spiel. Also wer das nicht mag, diese Art Spiele, der sollte da sicherlich auch einen Bogen drum machen. Das als wichtige Einschränkung.
Gut. Dann wird es für mich eher nichts sein, aber ich bin grundsätzlich interessiert. Ich habe mich die letzten anderthalb Wochen mit einem guten Freund sehr viel drüber unterhalten, weil der auch deine Vorbestellaktion gesehen hat und er ziemlich stark am Überlegen ist.
Aber das kannst du vielleicht ihm dann auch nochmal mitteilen oder ich hoffe ja, er hört das hier. Wenn er jetzt auch sagt, konfrontative Spiele sind nichts für mich, dann sollte er dieses Spiel nicht vorbestellen, weil das ist ein zentrales Element. Man kann es nicht passiv spielen oder ohne gegen die anderen vorzugehen. Das ist ein zentrales Element des Spieles. Und das ist natürlich, und deshalb interessiert es mich auch, sicherlich nicht nur, das ist so ein bisschen gegen den Zeitgeist, weil wir leben ja in dieser Zeit der Multikrisen, die wir seit der Pandemie haben, erleben wir im Spielebereich sehr viele Spiele, die cozy sind, Eskapismus, Naturthemen, Tiere, nichts gegen dieses Spiel. Ich spiele ja selbst gerne. Oder Spiele, an denen ich möglichst wenig mit anderen Spielerinnen agiere. Also keine Interaktion. Old King's Crown ist permanente Interaktion und ist auch Konfrontation. Das muss man wissen. Und wenn man das nicht mag, das ist halt die große Einschränkung dazu, dann ist das Spiel nichts. Das geht so ein bisschen gegen den Zeitgeist.
Ja, spannend. Mal eine Frage zur Entstehung. Also es ist ja kein Cold World Spiel. Es ist nichts, was du vorher, also es ist ein neuer Verlag, soweit ich weiß. Erstlingswerk, glaube ich auch. Wie ist das entstanden? Also wie hast du dich entschieden, das machen zu wollen? Also eigenes Interesse höre ich schon raus. Jetzt gibt es aber auch auf der Spieleschmiede-Seite durchaus einen Kommentar von Cole Worley, der sagt, wie toll er es findet. War da auch ein bisschen Einfluss von Übersee drin, dass du das machen sollst?
Nee, eigentlich nicht. Das ist witzig. Aber der Punkt mit Cole ist da ganz spannend. Cole hat mir von diesem Spiel nichts erzählt. Und er hat das schon sehr früh gespielt. Gar nichts. Ich hatte allerdings das Glück, im letzten Jahr das schon mal zu spielen. Da hat es mir noch nicht so richtig gefallen, weil das Spiel noch nicht ganz rund war. Und als ich in Essen dann mit dem Verlag, mit dem Pablo, mit dem Autoren und Grafiker gesprochen habe, hat er mir gesagt, ja, Cole Worley hat mitgeholfen, dieses Spiel dann noch den Feinschliff zu geben, diesem Spiel. Und da war ich wirklich sehr überrascht. Und ja, manchmal ist die Welt dann doch klein, aber man sieht, Cole, Pablo, Andrew von Eerie Idle und ich, wir haben so ähnliche Spielegeschmäcker und dann passt das schon ganz gut zusammen.
Gut, das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Sehr schön. Du hast gerade schon ein bisschen The Old King's Crown vorgestellt und gesagt, worum es geht. So, jetzt möchte ich einmal kurz den Bogen schlagen zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, nämlich, dass du Spiele für Gourmets machst. Was ist für dich an Old King's Crown gourmethaft?
Ja, wir fangen jetzt einfach mal mit der Optik an. Das ist ja der erste Eindruck. Was ganz toll ist, dass der Spieleautor, der Pablo Clark, auch gleichzeitig der Chefillustrator ist von dem Spiel. Das ist relativ selten dabei, aber es bewirkt natürlich, dass was im Kopf des Autoren sich abspielt, er auch gleichzeitig mit seiner Hand als Grafiker umsetzen kann. Es ist ein unglaublich Stimmungs-, wenn man das auf dem Tisch hat, ist auch ein sehr großes Spiel, hat eine sehr schöne Tischpräsenz, aber es wirkt auch optisch sehr, sehr gut. Dann erzählt es wirklich die Geschichte, da ist ein alter König, die Krone ist da und wir brauchen halt den Erben, den Thronfolger. Und das finde ich ganz großartig. Dann bin ich ein Fan von dem Genre Lane Battling, das im Spielebereich. Und im Kern ist Old King's Crown ein Lane Battler. Wenn man jetzt schaut, Spiele wie A Few Acres of Snow, wie vielleicht auch Mombasa, die haben zum ersten Mal Deckbuilding als Werkzeug, als Tool benutzt. Vorher gab es halt Dominion, ist ein reiner Deckbuilder, oder Star Realms ist ein reiner Deckbuilder, während bei Mombasa und bei A Few Acres of Snow das nur ein Werkzeug ist. Oder Arcs vom Cole, da ist Trick-Taking, Stichspiele, plötzlich ein Werkzeug dabei. Und hier bei Old King's Crown ist Lane Battling auch nur ein Element. Es ist nicht das ganze Element. Während ja bei Air, Land and Sea, bei Redlands, bei Battleline, Schottentotten, Lane Battling das einzige Element ist. Und das Interessante dabei, noch ein ganz kleines Anekdötchen. Ich hatte dann Pablo, den Autor, auch darauf angesprochen, dass ich ja so ein großer Fan bin von Lane Battling. Ich finde das wunderbar, dass das hier als Werkzeug benutzt wird. Und er sagte mir, oh, Lane Battling, als ich damit angefangen habe vor vielen Jahren, das war mir überhaupt kein Begriff. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und das fand ich dann auch wiederum so witzig. Aber das ist ein zentraler Bestandteil in diesem Spiel und sehr innovativ. Ganz toll, natürlich auch wie die Karten, die Fraktionen zueinander greifen. Das ist nicht super asymmetrisch, aber die Fraktionen dabei, die vier, die sind schon ein wenig unterschiedlich.
Das heißt, ja, nee. Das heißt gar nichts. Ich wollte eigentlich nur noch mal darauf hinweisen, wie lange das Schmiedeprojekt noch geht. Hat deine Vorbestellung ein Enddatum?
Wenn das Kontingent der Spiele erschöpft ist, die ich ja drucke, aber die wird wahrscheinlich die Vorbestellaktion bei mir ein bisschen länger gehen als bei der Spieleschmiede. Aber da habe ich jetzt auch kein Enddatum.
Gut, also in der Spieleschmiede habt ihr noch 21 Tage Zeit, bis der Förderzeitraum endet. Ja. Finanziert ist es schon, das 2,5-fache von dem, was sich Spieleschmiede aufgerufen hat. Also ein Blick ist es auf jeden Fall wert. Und wenn ihr noch unschlüssig seid, dann spielt es doch am besten. Dann geht doch Uli besuchen auf der Messe dieses Jahr in Essen. Da könnt ihr es dann auf jeden Fall ausprobieren und vermutlich ja auch mitnehmen, wenn du noch Kontingente hast.
Ja, so sieht's aus. Also wir werden es in jedem Fall dort an zwei Tischen haben, weil ja im nächsten Jahr auch noch Erweiterungen kommen. Dazu noch so ein kleines Minispiel, was wir auch rausbringen wollen. Also die Welt von Old King's Crown wird in jedem Fall weitergehen. Und das Spiel ist ganz, ganz toll.
Sehr schön, sehr schöne Schlussworte zu The Old King's Crown. Ich habe auch eigentlich nur noch zwei kleine Fragen. Und zwar die erste ist, ich habe nebenbei mal, also man liest ja bei dir raus, aus allem, was ihr rausbringt. Du interessierst dich ja schon für historische Spiele. Und das hast du ja auch abseits von Spielworks getan, weil du ja mit Peter Egger zusammen und mit Sebastian Freudenberg.
Freudenberg und mit dem Christoph Kanzler.
Genau, mit dem Christoph Kanzler zusammen Karolingi rausgebracht habt über Seacove Games, ein eigens dafür, also nicht eigens dafür, glaube ich, gegründeter Verlag, aber zumindest ein gegründeter Verlag. Wie kam es dazu? Kamen die drei auf dich zu oder warst du von vornherein im Boot oder wie kam es zu dem Projekt?
Ja, manchmal ist das sehr, sehr merkwürdig, wie sowas. Ich kenne Peter Eggert schon unheimlich lange und wir wollten eigentlich immer mal was zusammen machen. Aber das hat nie so geklappt. Und dann haben wir mal gesprochen und er hat gesagt, oh, ich mach mein Duna-Watt-Rennen. Das ist das erste Spiel vom Peter Eggert, von Eggert-Spiele. Das möchte ich nochmal rausbringen. Und da habe ich gesagt, das hat damals eine Auflage, glaube ich, von 150 Stück gehabt. Peter ist ja riesengroßer Trabrennen-Fan, hatte, ich glaube, er hat auch noch immer ein Pferd und Traber also. Und das Duna-Watt-Rennen ist was ganz Besonderes, weil es eben im Watt stattfindet. Und so da mit Ebbe und Flut sich dann auch die Strecke natürlich verändert. Aber das sollte noch mal rauskommen. Deswegen haben wir Seacove Games gegründet. Nur Duna-Watt-Rennen ist immer noch nicht rausgekommen und Peter arbeitet da immer noch dran. Und ich weiß auch nicht, ob das kommen wird. Dann ist dem Peter mal, weil der Sebastian und der Christoph, die leben ja auch in Hamburg. Peter ist aus Hamburg und die haben dann mal das Karolingi gespielt zusammen. Das hat Sebastian ihm vorgestellt. Das hat der Peter mir vorgestellt und dann haben wir das vorgezogen, weil wir gesagt haben, ja, irgendwann ist ja Duna-Watt-Rennen fertig, jetzt machen wir erstmal Karolingi. Und das ist eigentlich der Grund. Ich kam also etwas später ins Boot, aber der eigentliche Auslöser, um Seacove Games zu gründen, das war ein anderer. Und ja, ist schon, manchmal ist es ein bisschen merkwürdig alles.
Also wer mal was sehr Außergewöhnliches sehen möchte, sollte mal Duna-Watt-Rennen bei BGG suchen. Ja, ich bin sehr gespannt, wann das rauskommt. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, auch wenn natürlich in dieser Version auch ein bisschen, ja, handwerklich ungeschickt.
Ja, das ist ein Erstlingswerk in der Auflage von 150 Stück, das darf man nicht verkennen. Und das ist natürlich schon super, super lange her. Peter hat da doch schon einiges gelernt in dieser Zeit, ist ja sehr erfolgreich gewesen. Aber es gibt ja einige Spiele, die sind gut gealtert. Die Macher, 1986 rausgekommen. Die vorletzte Version, ich glaube die 2019er Version von Die Macher, die ist deutlich schon umgebaut. Aber man erkennt das alte Die Macher von 1986 schon noch ganz genau. Das ist bei Duna-Watt-Rennen unmöglich. Duna-Watt-Rennen erfordert einen kompletten Umbau. Und das ist halt, das erfordert sehr, sehr viel Zeit. Und das ist halt der Grund, warum das so ein bisschen in Limbo ist.
Also wenn ihr interessiert daran seid, was die Inspiration dafür war, das 90. Duna-Watt-Rennen findet am 9. August 2026 statt.
Ja, das könnte man mal da ins Auge fassen. Ich sage, nein, das wird nicht klappen. Ich würde mich freuen, ja, aber nee.
Ja, also Uli seht ihr da nicht, vielleicht Peter Eggert.
Der ist wahrscheinlich vor Ort, wenn er nicht, weil das ist nicht weit von ihm und der liebt das halt. Ne? Also, ja. Und Rennspiele sind ja auch interessant. Nur Rennspiele sind sehr, sehr schwer umzusetzen. Die meisten Rennspiele funktionieren nicht mit all diesen Aspekten. Wenn man führt, dann braucht man einen Catch-up-Mechanismus und so weiter und so weiter. Aber deshalb Duna-Watt-Rennen, das erfordert viel Arbeit.
Gut. Die Arbeit wird scheinbar reingesteckt. Ich wünsche euch auf jeden Fall da viel Erfolg mit. Ich habe jetzt noch eine wunderbare Frage an den privaten Uli, nämlich wir fragen unsere Gäste immer gerne mal, gibt es ein Spiel, was dich zum Brettspieler gemacht hat, das du heutzutage noch gerne spielst oder was in deiner Sammlung niemals ausziehen darf? Ich fange mal an, mein Spiel, warum ich Brettspieler wieder geworden bin, nachdem ich es in der Kindheit war eine sehr kalte Dusche mit Terraforming Mars, wo ich einfach ins kalte Wasser geschmissen worden bin und gesagt wurde, ja, wir machen das jetzt einfach, du kriegst das hin und dann habe ich es gekauft und dann war es um mich geschehen. Wie ist es bei dir, Uli?
Ja, ich habe eine Anzeige, also ich habe seit der Kindheit gespielt, ich habe auch einen älteren Bruder, sodass man auch immer einen Spielpartner hatte, das war wunderbar, aber was so da war, also Monopoly, Spiel des Lebens, dann Risiko und ach, ja, das ganz normale Zeug. Und dann haben wir eine Anzeige gesehen vom Fantastic Shop in Düsseldorf. Das war in erster Linie Rollenspiele. Ende der 70er Jahre war das, 1979. Und die hatten aber auch Wargames. Und historisch interessiert war ich eigentlich immer. Und da habe ich gesagt, oder mit meinem Bruder zusammen, da können wir doch mal hinfahren und da können wir doch mal gucken. Wir haben ja im Ruhrgebiet gewohnt zu dem Zeitpunkt. Und da sind wir dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Düsseldorf gefahren und haben dann ein Spiel mitgebracht. Und dann war es um uns geschehen. Also das war dann so der Ausgangspunkt. Das war Borodino 1812. Also auch ein Klassiker. Nee, ist es nicht. Das war ein Wargame einer napoleonischen Schlacht im Russlandfeldzug. 1812, das hatte den Vorteil, das hatten wir ausgesucht, das hatte deutsche beigelegte Regeln, das hatte nur 100 Spielsteine, einen kleinen Spielplan, war auch nicht so teuer. Und wir haben es aber trotzdem geschafft, es die ersten drei, vier Male völlig falsch zu spielen, völlig falsch. Hat uns aber trotzdem gefallen. Also wir fanden es trotzdem riesig und dann irgendwann haben wir nochmal nachgelesen in den Regeln, ist doch ganz anders. Und ja, das war so der Ausgangspunkt, ja, des Spielelebens.
Ich habe mal gerade gegoogelt, ist das von 2004 oder gab es
noch mehrere? Nee, also das ist, ich glaube, das ist erschienen 1972. Das ist definitiv bei Board Game Geek verzeichnet, vielleicht aber auch unter einem anderen Namen. Ich gucke mal eben, Borodino. Oh, das sind ja einige Spiele. Ach, The Battle for Moscow vielleicht. Nee, das ist es auch nicht. The Battle for Borodino, Napoleon in Russia 1972, SBI. Ist mit einer, was ich sehr interessant finde, mit 6,8 sogar bewertet. Hätte ich nicht gedacht, dass das so hoch bewertet ist. Und ja, steht auch da, 100 Spielsteine. Ja, und das haben wir eben 1979 erworben.
Ja, sieht ein bisschen aus wie eine mathematische Gleichung, aber...
Ja, also ist auch der Spielplan, der war... Immerhin hat es blau für Flüsse, aber das ist dann so.
Das ist die Zeit, als die Rückseiten von Spielekartons noch blank waren, beziehungsweise noch keine Farbe hatten.
Ja, absolut.
Sehr schön. Dann, das war's schon. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und deine ausführlichen Antworten. Und würde mich mal bei unseren Zuhörenden verabschieden. Danke fürs Zuhören. Danke für das rege Interesse an unserem kleinen Projekt. Wenn ihr Kommentare dalassen möchtet über die euch bekannten Wege. Ansonsten steht, wenn ihr das hört, die 50. Folge ganz, 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 ganz doll in den Startlöchern. Jetzt muss ich mal kurz durchrechnen, ob es sogar nicht schon danach ist. Falls ja, habt ihr eine tolle 50. Folge gehört. Falls nicht, werdet ihr noch eine tolle 50. Folge hören. Schreibt weiter gerne Fragen, auch über die 50. Folge hinaus. Wir beantworten natürlich trotzdem gerne Fragen, wenn ihr welche habt. Und dann übergebe ich für das letzte Wort an meinen Gast und sage schon mal Tschüss.
Ja, war mir ein Vergnügen. Hat Spaß gemacht und ja, weiterhin viel Erfolg hierbei. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in Berlin oder Essen. Und ja, Dankeschön nochmal.